Ja. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Also, wenn es von Ihnen Fragen gibt, Assoziationen, Erwägungen, gerne.
Ich wollte nur einen kleinen Hinweis.
Ah. Das ist auch schön. Das ist wahrscheinlich auch eine Übersetzung. Vielleicht sogar. Jetzt fast sicher, ne? Weil in dem Hebräischen ist das eben zweimal da, ne? Und Goethe bringt dieses zweimal.
Vielleicht wollen wir so eine kleine Bemerkung am Anfang. Ich habe in meinen Seminaren arbeite ich ganz gern auch mit einer Anekdote, die Freud erzählt. Das ist keine Anekdote, sondern aus dem Zusammenhang seiner berühmten Kinderanalyse mit dem kleinen Hans. Der kleine Hans, also ein kleines Kind, ein kleiner Knabe, der unter einer Angstphobie leidet, liegt mit seiner Großmutter im dunklen Zimmer. Und sie beide sollen schlafen, Großmutter und der kleine Hans in seinem eigenen Bettchen. Und der kleine Hans macht das, was Kinder immer eben tun. Er fängt an zu reden und redet seine Großmutter an. Ja, Großmutter erzählen mir noch was. Großmutter erzählt mir noch irgendetwas, vielleicht ein kleines Märchen. Dann ist fertig und Großmutter denkt sich, jetzt kann sie schlafen. Kleiner Hans fängt wieder an zu reden. Sie erzählt ihm noch ein bisschen was und so geht es noch eine ganze Weile weiter und es ist klar, was kommt. Irgendwann hat die Großmutter genug gesagt, jetzt schlaf doch endlich mal, warum fragst du mich denn die ganze Zeit? Du weißt doch schon alles. Und sagt der kleine Hans, wenn jemand spricht, wird es hell. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen aus dieser Beschreibung, von dieser Evidenz, von dem kindlichen Wort her, liegt mir sehr nah an dem, was da auch formuliert wurde. Sozusagen dieser Gedanken eines Relationalen und durch sozusagen realisiert durch den Anspruch selbst. Mhm. Da ist noch nicht, auch wenn es davon nicht abstrahiert werden kann, bedeutet, was gesagt wird, sondern das gesprochen wird, dass jemand sich anspricht, dass es so etwas wie einen Gruß gibt, dass es sozusagen etwas gibt, die sozusagen, ich bin da.
Ja, das Ich bin da wäre ein Satz, der nicht Bedeutung irgendwie will, sondern der nur den Kern von dem einfach nur sagt. Ne? Also ein Kinderwort insofern. Genau. Wirklich, wie die Kinder sprechen.
Sehr schön, diese doppelte Pflicht auf den sowohl als ich bin da, seid ihr da. Und dann kommt auch Genesis. Wo seid ihr eigentlich? Die Frage.
Ganz genau. Genau. Weil diese Szene, also da in, die ist wirklich in im Alten Testament, die ist wirklich eine Szene einer Kontaktaufnahme. Also das heißt, und das ist ja wirklich tatsächlich so, dass die Bibel erzählt von Gott ja wirklich vollkommen anders, als die Theologie über ihn spricht oder sie, ist egal. Nämlich, man muss sich bei Gott, glaube ich, biblisch immer zum Beispiel die ganzen Unsicherheiten mit vorstellen. Also genau die Frage, ich trete ihm jetzt entgegen, werde ich eine Reaktion kriegen? Wird der sich vermauern? Wird der überhaupt was bewegen, bemerken? Wird der auch mit mir sprechen? Ja, also das, wir haben immer so eine, mit diesem horrormäßigen Begriff von der Allmacht Gottes, wirklich eine absurde Vorstellung, die sozusagen der biblischen Sprache überhaupt nicht entspricht. Und da sind diese ganzen Feinheiten, diese Nöte Gottes auch.
Ständig vergisst du, dass die Gott verlassen hat, gar kein Thema, sondern anders.
Stimmt. Das stimmt. Und deshalb sozusagen, es gibt ja sogar den Gedanken, dass sozusagen Gott darauf angewiesen ist, also das ist sozusagen auch eine Dimension des Gebets, ist, dass Gott darauf angewiesen ist, dass wir ihn an uns erinnern. Also ne, damit überhaupt die... auch was sein, der ist ja auch manchmal und dann will er nicht mehr und jetzt reicht's mir mit diesem Volk Israel, Schluss und so. Und dann muss einer hingehen und sagen, wenn zum Beispiel Moses sagt dann zu ihm, hör mal, wenn du jetzt wirklich Schluss machst mit Israel, dann lachen sich die Heiden tot über dich, ja? Also, dass du es nicht gebracht hast. Dann denkt er, na gut, mach ich doch noch ein bisschen weiter. Also wirklich, das, so sind die biblischen Argumentationen. Das ist gänzlich anders als, das stimmt, das ist beides. Mhm.
Trotz diesen Geräuschkulissen und so, eine Stunde lang.
Ja, ja. Also ich würde so sagen, dass, dass also diese Übersetzung, die sozusagen lange gültig war, dieses Ich bin, der ich bin, ne? Die würde jetzt nach meinem Gedanken sozusagen ganz genau dem, sag ich mal, dem Gott der Metaphysik entsprechen, den Nietzsche, also sage ich jetzt, diesen Gott will Nietzsche auch tot sehen. Also einerseits beklagt Nietzsche sozusagen diesen Verlust Gottes, aber diese Form von sozusagen einem idealen Denken, das abgeschnitten ist. Also Nietzsche würde, glaube ich, sagen, dieser Gott, also oder dieser ideale Gott und auch in seiner abgeschnittenen Kälte, Selbstsein und so weiter, der führt zur Verachtung der Erde, der Welt. Also sozusagen auch in seiner Beziehungslosigkeit vielleicht. Und dann, also das ist ja immer Nietzsches großes Thema sozusagen, auch der Kritik des Idealen und auch der Kritik Gottes, dass er sagt, das reißt uns von dem wirklichen Leben weg. Also insofern von der Erde. Und ich würde sagen, dieses Ich bin da, würde entsprechen zum meinetwegen etwa wie das in dem Sprechen Nietzsches selber deutlich wird, also ein Sprechen, dass diese ganze, also wie ich das auch gelesen habe, was Nietzsche da schreibt, ja, von Mord und Blut und so weiter, also was von vornherein ja auch ein relationales ist, ein Geschehen zwischen welchen, also sozusagen die Relationalität, die in dem Ich bin da drin ist, die würde ich auch nicht so sehr in Nietzsches Kritik, aber vielleicht in Nietzsches eigenem Neuansatz sehen. Also dass der auch dieses, das Besondere, das in dem Ich bin, die Einzigartigkeit sozusagen des Moments, ja, aber auch diese Dimension von Wirklichkeit, die mit der Konkretheit und der Einzigartigkeit und so weiter zu tun hat, die da drin ist, die eben in einem weltlosen Ich bin, der ich bin, völlig fehlt. Also so würde ich sagen, dass es Nietzsche auch um diese Welthaftigkeit geht oder die Liebe zur Erde oder wie immer man das dann sagen will. Und dass da eine Entsprechung ist, sozusagen, zwischen diesen...
Könnte man auch sagen, dass ich das Ich bin, der ich bin, da ja dann auch enthalten ist, also was du ein paar Mal als die Unverständlichkeit genannt hast.
Absolut.
Das ist ja das mit der Abwesenheit. Jemand, der da ist, kann potenziell aber auch nicht.
Ja. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt gar nicht unterstellen, dass Nietzsche das gemeint hat oder dass er das alles selbst so gedacht hat. Aber ich finde, das ist in diesen Texten lesbar. Also in diesem Aphorismus plausibel lesbar, dass eben zum Beispiel eben, dass die Frage wohin heißt, ja, das ist eine Orts-, eine Raumfrage, das ist eine Frage nach Anwesenheit und Abwesenheit. Wie weit er das jetzt selber in seiner gesamten Bedeutungsdimension reflektiert hat, oder vermag ich nicht zu sagen, aber ich finde, man kann es in dem Text lesen.
Also der Gianni Vattino liest es ja in Sätzen aus. Von dem Tod wirklich bei Nietzsche für ihn als ein möglicher italienischer Philosoph, der sozusagen aus einer griechischen linken Tradition herkommt und dann sich wieder sehr stark in den Katholizismus hereinbewegt hat, aber eben nicht sozusagen als konservative Bewegung, sondern im Durchgang mit Nietzsche, also gerade zum Tod Gottes, als eine Möglichkeit gesehen hat, sozusagen überhaupt wieder über Gott sprechen zu können. Und eben nicht in einer Weise, oder überhaupt es denken zu können, oder vom Denken sprechen, und eben nicht in einer Weise der sozusagen der Reaffirmation irgendeines festen Fundaments unserer Existenz, sondern das war immer ein Irrtum, das war sozusagen immer eine falsche Versicherung, das war immer sozusagen der falsche Schutz. Erst in dem Moment, wo dieser Gott tot ist, gibt es die Möglichkeit, mehr als eine Möglichkeit ist es nicht, aber das ist ja sozusagen immer ein spektakuläre Bewegung, die da andeutet, gibt es die Möglichkeit, sich dessen wieder annähern zu können.
Und ich glaube, also jetzt es gibt noch eine weitere, oder ich habe noch eine weitere Assoziation zu diesem Ich bin da, die ich jetzt aber hier nicht vorgetragen habe. Ich habe so gedacht, dieses Ich bin da kann auch nochmal einen ganz anderen Klang haben, nämlich sozusagen auch nur, also einen problematischen, nämlich zum Beispiel von jemandem, der sich mir in den Weg stellt. Also da ist, ich will vor jemandem fliehen, ja, der bedroht mich und der steht vor mir und sagt, ich bin da. Ja, also da, ich komme nicht an dem vorbei, obwohl ich das will. Also die Dimension gibt es vielleicht auch nochmal und diese Dimension gibt es vielleicht auch noch in Gott. Also ja, das, wenn man, also dieses Gott ist das Fundament und die Sicherheit und Tatam, ich empfinde Nietzsche auch so, als wenn er, ich empfinde es auch selber so, aber auch Nietzsche so, das ist eine tote Weise von Gott zu reden. Und dieses, ja, zu merken, also dann, wir haben ihn getötet, also, aber Gott kann einen auch verletzen. Also ja, das auch umgekehrt, also das da, Berührung, du hast das ja gestern auch in deinem Vortrag bei Pina Bausch gezeigt, ne? Berührung hat ja auch eine Dimension, die auch zum Schmerz werden kann und so. Also das, wenn das nicht mehr in diese Abstraktion läuft, sondern Körperlichkeit ist natürlich auch eine Dimension bei Nietzsche, ne? Und Berührung und so weiter, dann wird das lebendig und auch wirklichkeitsvoll. Weiß nicht, ob ich mich jetzt besser ausdrücken kann als... also man könnte ganz abstrakt sagen, das sind unterschiedliche Verständnisse von Sein. Also ne, das Sein in diesem absoluten Sinne und dann das Sein in einem relationalen Sinne, aber auch in einem ereignishaften Sinne. Und wenn man Sein als Ereignis versteht, also Sein als nicht etwas ist, sondern etwas geschieht, dann hört man immer so von mit, geschieht, kann aber auch nicht geschehen. Und dann hört man auch, in dem ich bin da, ich kann aber auch nicht da sein. Und ja, und da ist dann Anwesenheit und Abwesenheit, da fühle ich mich richtig verstanden von dir, in dem ich bin da enthalten. Mhm. Wenn man nicht einfach so denkt, so wupp, das heißt eben, gibt so Kirchen-Kinderlieder, ne? Ist für Kinder auch vielleicht ganz schön. Gott ist immer und überall da, ne? Ist für Kinder schön, aber ne? Wäre jetzt nicht das, was ich vertreten würde. In wo? Von Hardewig.
Vielleicht noch eine Anmerkung noch.
Ja.
Also
in der Erzählung, ne, die wir hatten hier, Moses, Exodus, also aus der ich jetzt das geholt habe, sofort der nächste Satz, sagt Moses, nicht ich. Also der will das absolut nicht. Der denkt nicht, toll, Gottes Begegnis, ich werde ein Prophet, hurra. Der sagt, ich bin zu jung, ich kann nicht sprechen, keiner wird mir glauben, nimm doch einen anderen. Also ja, das ist keinesfalls, also der will absolut nicht. Und zwar dann steht, und dann wird Gott wütend und sagt, ich lass dich nicht raus. Aber ich, das ist auch sehr schön, er sagt dann wirklich mehrere Male wörtlich, das unterstützt auch diese Übersetzung, aber ich werde bei dir sein. Also dieses Ich bin da, auch im Sinne von, ich bin bei dir da. Und dann sagt er ganz schön, also der Moses ist sozusagen körperbehindert, der kann nämlich nicht sprechen. Und dann sagt Gott, ja gut, das sehe ich ein. Und dann stelle ich dir deinen Bruder, den Aaron, an die Seite und der soll wird für dich sprechen. Weil der Moses anscheinend einen Sprachfehler hat. Also... Genau, also es gibt dann, ja, also man sieht, der Moses versucht zu entwischen und die meisten Propheten, ja, versuchen dieser Angelegenheit zu entkommen. Also Jona weiß man ja, ne, übers Meer und weg in die ganz andere Richtung, ne, und dann, gut, der Wal schluckt ihn dann und dann kommt er, entkommt nicht, aber die Propheten versuchen dauernd, dem zu entgehen. Wolltest du was sagen, Eva? hier schön. Also wie das in dem Verhältnis steht zu dem anderen, was ich gesagt habe, oder? Also mein Versuch, ich will das jetzt natürlich auch nicht so eins zu eins so zumachen, ne? Aber eigentlich wollte ich versuchen zu sagen, dieser Zustand, von dem ich da von mir selbst erzählt habe, also der irgendwie üble Zustand, ne? Also die finstere Seele, der bedarf sozusagen einer Bewegung, wie die Mystiker und Mystikerinnen sie erzählen, dass sie ihrer auch bedürfen, ja, also wonach sie sich sehen, also dass sie, also wie ja die Mechthild von Magdeburg und auch der Bernhard von Clairvaux das schreiben, ja, die schreiben ja von finsteren, schrecklichen Zuständen in sich und lechzen sozusagen nach der Erfahrung einer Veränderung von sich selbst. Und zum Beispiel der Bernhard von Clairvaux deutet diese Erfahrung dieser, sage ich jetzt mal, rettenden Veränderung der eigenen Verfassung, die dann auch bedeutet, dass ich wieder anders zu der Wirklichkeit ins Verhältnis treten kann, der deutet die Erfahrung dieser Veränderung als eine Erfahrung Gottes. Ja, der sagt nicht, ich habe das Wort Gottes gehört mit meinen Ohren oder ich habe gemerkt, wie der in mich reingegangen ist oder sowas, sondern der sagt, ich kenne diese, der war auch ein Mensch, der sehr stark, also sowieso ein unheimlich zerrissener Mensch. Und der sagt, die Erfahrung, die Momente, wo ich davon irgendwie frei bin, oder wo, das nennt er dann Erfahrung Gottes. Und ich glaube, dass das auch jetzt, sage ich mal, zum Beispiel in dem Verhältnis zu diesem politischen Wahnsinn, das muss durch die Menschen durch. Also anders wird die Änderung nicht kommen. Das heißt, die eigene, es geht darum, dass meinetwegen meine Versteinerung sich in der Sache löst. Damit ich nicht diesem totalen Ganzen ohnmächtig gegenüber bleibe.
Aber kann das nur durch die Rede von Gott?
Nein, absolut nicht. Würde ich es eben nicht.
Die Antwort von Bernhard von Clairvaux, auf die Sie gerade noch bezogen haben, dann doch die Antwort einer vergangenen Welt. Und ist nicht das, was Sie sehr schön und sympathisch dargestellt haben mit Ich bin da, doch im Sinne von Nietzsche, naja, eine kleine Nuance gegenüber dem Verständnis, von dem er vielleicht ausgegangen ist. Eine kleine Nuance eines für ihn überholten Gottesbildes, von dem Sie gesprochen haben, das aber letztlich nicht ausreicht, um die Dinge so neu zu formulieren, dass man eine neue Basis kriegt. Und letztlich ganz konsequent gefragt, liegt nicht das Interesse in der Beschäftigung mit der Mystik gerade in einem nicht religiösen und nicht theologischen Verständnis der Implikationen von mystischem Denken und Handeln, von mystischem Erfahrungshorizont, um den einzubringen in die Lösungen, die Ihnen vorschweben? Das wäre meine Frage. Wir fallen gerade in der Theologie immer wieder zurück in die Antworten, wenn auch in neuer Sprache, relational, ist ein wunderbares Wort der letzten 30, 40 Jahre, das hat man früher anders gesagt, aber man hat dasselbe gemeint. Fallen wir nicht immer wieder zurück in Denkmuster, die schon mal da waren, anstatt uns mal darauf einzulassen, die Mystikerinnen, die in der Tat einiges zu bieten hatten des Mittelalters, darauf hin zu befragen, was sie, wenn man sie entkleidet von ihrem weltanschaulichen Mantel, was dann zu sagen übrig bleibt.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber mein Versuch, glaube ich, ging in, wenn man so will, entgegengesetzte Richtung. Ja. Nämlich so, dass ich nicht sage, das, was mir heute mit meinem momentanen, Vorgegebenheiten von dem, was vernünftig ist, das ist nicht weltanschaulich. Aber das, was das sozusagen übersteigt oder irritiert oder was weiß ich, das ist dann Weltanschauung und davon muss ich es entkleiden. Das wäre für mich genau das, dass ich immer beim selben bleibe. Ja, also diese Entkleidung, die finde ich unheimlich problematisch, weil sie eventuell entgeht mir genau das fremde andere, nach dem ich suche.
Aber ist das dann unbedingt das Mystische? Ist es nicht letztlich dann doch wieder theologisches und metaphysisches Denken nur in veränderter Gestalt?
Ja gut, das führt uns jetzt in eine gewaltig abstrakte Debatte. Ich habe da versucht, das ja auszuweisen, weil ich versucht habe zu sagen, was für eine Vorstellung von Sein liegt denn der Metaphysik zugrunde? Und entspricht das, was ich hier antreffe, noch dieser Vorstellung von Sein?
Also ich fand es sehr sympathisch, was Sie gesagt haben, aber ich fand, es war doch überwiegend theologisch und was den mystischen Gehalt und die Explikation dessen anlangt, blieb es im Bereich dessen, was man weiß.
Das ist ja dann für Sie natürlich schade. Klar, okay. Dann sage ich zu Ihnen, selber lesen, dann stößt man natürlich eventuell, das ist die große Hoffnung, dass man dann auf Dinge stößt, die das nochmal überschreiten, genau.
Sind eigentlich in der Philosophie, also in der bei Gotthard Günther, der dreibärtigen Loh, sind wir sozusagen auf dem Weg dazu, eine neue Art des Denkens zu entwickeln, wo Relationalität nicht zu irgendeiner schon gegebenen Wirklichkeit hinzutritt, sondern wo die Wirklichkeit wesentlich als Relationalität sich realisiert, also der Ereignisbegriff beispielsweise. Und dann bedeutet dieses Ansprechen natürlich etwas ganz anderes, wie ein Sprechen, wo ich sozusagen vom rationalen Sprachbegriff und auch vom rationellen Relationalität. Und das wäre die Frage, ob das, ohne dass die Mystiker jetzt sozusagen Philosophie getrieben hätten, aber ob das sich nicht gerade in diesem Sprechen genau diesen Anspruch, den wir angesprochen werden, realisiert, immer schon realisiert. Es ist sozusagen, nach meiner Ansicht ist das so. Und deshalb lässt sich die Sprachgestalt vom Gehalt gar nicht trennen, sondern der Gehalt ist die Gestalt der Sprache.
Das ist ja auch das, was ich sage, die Sprache. Es ist aber die Frage, wie weit die Sprachgestalt tatsächlich theologisch so voller Implikationen ist, wie wir es normalerweise eben unterstellen. Ob ich so die konsequente Berücksichtigung des Erfahrungsbegriffes, ja, durch die theologische Begrifflichkeit letztlich hindurchführt zu einem existenzialen Verständnis, meinetwegen dann von Gott, aber wo Gott als eine metaphysische Gestalt nicht weitgehend verpflichtet, nicht? Das wäre der Punkt. Zu Hilfenahme der klassischen Begrifflichkeiten eben theologischer Prominenz. Und das wäre also meine...
Wie zum Beispiel der Begriff Gott?
Zum Beispiel, ja.
Klar, natürlich. Ja. Ganz genau, na klar. Das ist klar. Also man versucht es mal so und mal so. Also ich könnte Ihnen Ihre Argumentation ganz genau vorführen und habe jetzt aber mal den anderen Versuch gemacht. Ja, wirklich. Wirklich. Ich würde Ihnen völlig zustimmen und würde das auch alles vertreten und schreiben. Habe es auch geschrieben. Aber das Problem ist, das ist jetzt vielleicht das eigene Problem. Also ich würde immer, das habe ich auch am Anfang gesagt, das ist für mich hier wirklich was, ein Versuch und auch was ich nicht jeden Tag wage. Weil ich würde immer vertreten und auf der Haltung bestehen, sage ich jetzt mal, auch mit dem Wort Gott, immer sagen, so wenig wie möglich. Das hat aber das Problem, dass darin auch sozusagen eventuell, da kann ich jetzt nur sehr stark von mir selber her sprechen, eine Scheu zur Ruhe kommt. Ja, also sozusagen die Scheu von Gott zu sprechen, weil ich Schiss davor habe, ja. Und dass diese Scheu sozusagen mit den besten philosophischen Begründungen und so weiter sich dann zur Ruhe kommt. Ich will aber auch davon sprechen. Und muss mich da wahnsinnig trauen. Also, ich wollte nicht. Ich wollte lieber einen anderen, ich wollte noch mal einen schreiben. Ich wollte nicht. Und das muss man sagen, Michael hat gesagt, jetzt mach es mal. Also das war schön. Ja, weil ich es auch will. Und dieses Widersprüchliche, das wird, kann ich jetzt nur wirklich zutiefst von mir selber sprechen, das wird wahrscheinlich für mein Leben nicht aufhören. Ja?
Verstehe ich. Ne? Aber wenn man das will, dann
sucht man nach Form.
So ist es. Und dann setzt man eine Buchbewegung.
Und die hört nicht auf. Nein, wo man es nicht findet. Wo man es nicht findet. Also ich würde sagen, da würde ich jetzt in Ihrem Sinne sagen, wo man es nicht findet, sondern wo die Suchbewegung nicht endet. Ja, ich werde es nie wieder so sagen. Ich werde es anders versuchen, wenn ich es wieder mal wage, in einem halben Jahr oder so. Ja, das ist, ich glaube nicht, dass man es findet, sondern es bleibt in diesem, man kann das nur suchend äußern und weitersuchen. Ist übrigens gleich dann die nächste Predigt von Bernhard von Clairvaux, der das so entwickelt.
Nur noch ein Hinweis darauf, Jacques Derrida, es gibt einen Text von Jacques Derrida, wo sich sehr stark mit der negativen Theologie und mit der Mystik auseinandersetzt und der ist überschrieben mit einer Frage, der hat den Titel einer Frage, wie nicht sprechen. Das heißt, da ist genau diese Bewegung enthalten, wie nicht sprechen von Gott. Das heißt sozusagen, diese Bewegung wird da natürlich vollzogen und es bleibt bei dieser Frage. Mhm. Geht natürlich sehr stark darauf an.
Das hat seine langen Vorläufer in der evangelischen Theologie, dass Sie sagen können, hat Bultmann sich schon beschäftigt. Also das ist im Grunde genommen die Wiederkehr bestimmter Denkmuster. Aber ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Wenn Sie sagen, der Nietzsche, dass der mit dem Rasiermesser und so weiter, oder dass er mit Blut und so, das zeigt doch gerade die Dramatik seiner Verlusterfahrung. Ja,
das habe ich nicht gesagt.
Die Dramatik seiner Verlusterfahrung, aber nicht die Dramatik, dass er im Grunde genommen daran festhalten möchte. Es ist das Gefühl aller Pastorenkinder, das finden Sie genauso bei Gottfried Benn oder so, dass er sagt, wie schrecklich ist es, dass ich das eben alles hinter mir lassen muss, dass dieses Weltbild zusammengebrochen ist. Und der Aufschrei, den er daraus ableitet, der enthält immer beides. Die Empörung natürlich gegen das, was, in dem man aufgewachsen ist, wie aber eben auch den Schmerz über das, was einem da verloren gegangen ist. Aber wissen Sie, das ändert nichts an der Tatsache, dass das aus und vorbei ist für denjenigen. Und da kann man nicht sagen, der redet hier zwar vom toten Gott, aber in Wirklichkeit wünscht er sich doch, dass er weiterhin...
Das habe ich auch gar nicht gesagt, in gar keiner Weise, in gar keiner Hinsicht. Also das war in gar keiner Hinsicht, weder habe ich das gesagt, noch war das die Absicht meines Sprechens, sondern ich habe gesagt, Nietzsche fängt hier an, in einer anderen Weise von Gott zu sprechen. Das habe ich gesagt. Und das tut er. Als Philosoph spricht er hier in einer Weise von Gott, die sozusagen zutiefst körperlich ist, die nicht mehr abstrakt ist. Ich wollte also jetzt auf Nietzsche-Psychologie als Pfarrerssohn und was der nun, ob der nun weiter da ist oder nicht, da wollte ich überhaupt nicht drauf raus. Sondern ich wollte nur sagen, ich würde es sogar sagen, das ist ein Moment des Gelingens von Nietzsches eigenem Anliegen. Dass er nämlich eine Sprache findet, tatsächlich oder sogar spricht in dem Moment, die tatsächlich, das habe ich auch gesagt, dem, was er kritisiert, sozusagen als Sprechen der Metaphysik, auch wirklich nicht mehr entspricht. Das habe ich gesagt und ich habe nicht gesagt, also ich will mich jetzt gar nicht in die Glaubens- und Seelentiefen von Nietzsche da, das ist nicht mein... Das ist nicht das Schlechteste. Das ist nicht das Schlechteste. Also ich sage nochmal zwei Sachen, wo Sie mich sowieso gar nicht treffen können. Wenn ich, vor allen Dingen eine, wenn ich mich hier hinsetze und spreche mit Ihnen über zwei Texte, der eine ist 2000 Jahre alt, der andere ist 1000 Jahre fast alt, dann trifft mich doch die Frage, ist das, was Sie sagen, was Neues, was Originelles, überhaupt nicht. Ich will doch über alte Texte reden. Also ich will doch etwas neu hervorbringen, was schon gesagt wurde. Also dieses Originalitätsmäßige, das ist gar nicht meine Bewegung. Genau. Also ich will, ist mir schön, wenn ich die nicht gelangweilt habe, aber es muss nicht originell sein im Sinne von, ist jetzt zum ersten Mal. Also wenn ich an einer Stelle sagen würde, so wie soll man sagen, da arbeite ich ganz getreu als Theologin, dann oder wie die Philosophen auch nicht anders, dann indem ich mich doch immer beziehe sozusagen auf Gesagtes, was vor mir ist. Und zwar sozusagen beerbend. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich muss ehrlich sagen, ist auch Nietzsche von Nietzsches Rede von der Unzeitgemäßheit. Ne? Also diese Rede von, da heutzutage ist ja ein Text veraltet, der 2 Jahre alt ist. Das ist mir abscheulich, wirklich, das muss ich ehrlich sagen. Das kommt mir als Argument doch überall entgegen, dass ich gerade jetzt in der neueren Debatte darf ich mich doch nicht mehr auf einen Text beziehen, der 10 Jahre alt ist. Das ist doch absurd. Und also diesen Originalitätsanspruch, den beanspruche ich gar nicht. Also, aber weil Sie immer wieder sagen, das kennen wir ja schon, das haben wir schon gehört. Ich glaube, es ist spät geworden. Das ist ja auch klasse. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich fand, es war ein ganz tolles Zuhören von Ihnen und auch ein tolles Sprechen. Danke.